willkommen zu einer neuen Folge zur Zettelwirtschaft, Tresen, Talk und Buchhaltung. In dem Podcast sprechen wir über das, was oft verborgen bleibt, Papierkram, Prozesse und Buchhaltung. Aber auch über Menschen, Organisationen und echte Geschichten hinter den Kulissen. Ich freue mich heute ganz besonders auf einen Gast, der nicht nur für Struktur, sondern auch für Teamgeist und regionale Verantwortung und jede Menge Energie steht. Tobi Steinert ist Geschäftsführer der Sparkassen Stars in Bochum. Ob in der Halle oder im Büro, bei Tobi und seinen Mitgeschäftsführern, die Eheleute dir, laufen die Fäden zusammen. Als Kopf hinter den Kulissen eines ambitionierten Basketballvereins kennt er sich nicht nur mit Spielzügen auf dem Feld aus, sondern auch mit strategisch, organisatorischen und finanziellen Aufgaben. Gemeinsam werfen wir heute einen Blick hinter die Kulissen. Wie geht ein Geschäftsführer mit der täglichen Bürokratie um? Was bedeutet es, einen Profiverein wirtschaftlich stabil aufzustellen? Und wie bringt man Ordnung ins Chaos? Mit oder ohne Tabellen? Also Füße hoch, Getränk bereitstellen und herzlich willkommen zum Podcast mit Tobi Steinert.
Herzlich willkommen zur Zettelwirtschaft. Tresen, Talk, Buchhaltung mit Conny Stober.
Herzlich willkommen bei mir zur Zettelwirtschaft. Wer bist du? Was machst du?
Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Tobias Steinert. Ich bin Geschäftsführer der VfL Sparkassen Stars Bochum in der zweiten Basketball-Bundesliga. Ja, und freue mich sehr, hier zu sein. Vielen lieben Dank. Und wir kennen uns ja durch unsere Partnerschaft, die wir auf der Business-Seite haben. Also von daher ist es mir eine Ehre, heute hier zu sein.
Die Einstiegsfrage.
Ich habe dich so schön angekündigt als alleiniger Geschäftsführer, das bist du aber gar nicht. Da sind noch andere Menschen mit im Rücken. Magst du mal erzählen, wie ihr aufgestellt seid, wer ihr seid und was ihr so macht?
Genau, also im Endeffekt sind wir zu dritt in der Geschäftsleitung operativ. Also Geschäftsführer sind Gundula Dier und ich. Hans-Peter Dier, der die ganze Organisation mit seiner Frau Gundula Dier vor circa 40 Jahren gegründet hat, auch noch mit an Bord und unterstützt uns von der Gesellschafterseite her. Deshalb sind wir in der Geschäftsleitung so gesehen zu dritt.
Eine Dreierkonstellation. Genau. Wenn du so an das Thema Buchhaltung denkst, ist das für dich mehr, also bei uns wirst du immer wieder erleben, dass ich dich zurückhole zu den Finanzen. Also egal was wir können ausschweifen. Wir können über die Spiele sprechen, wir können auch über Erfolge und Nicht-Erfolge sprechen. Wir werden aber immer wieder zu den Zahlen zurückkommen. Mhm. Aber das Thema Buchhaltung, ist das bei euch mehr Pflicht oder schon so ein strukturgebender Anker, wo ihr sagt, ohne dem würden wir hoffnungslos versinken?
Ja, im Endeffekt muss man das teilen. Dass die Hauptverantwortung Buchhaltung liegt tatsächlich bei meiner Kollegin. Bei ihr ist es dann das Hauptwerk so gesehen. Bei mir ist es tatsächlich dann eher die Pflicht. Ich bin, glaube ich, eher der Freigeist in Sachen Marketing halt auch unterwegs. Ja, ist das natürlich ein großer Bestandteil. Also gerade wenn es auch darum geht, nachher auch in unsere Budgets zu schauen und das Controlling nachzuschieben. Also von daher, Buchhaltung da natürlich ein essentieller Faktor. Ich habe meine Ausbildung bei der Bank gemacht, also kenne mich da natürlich mit der Materie aus, habe BWL studiert, aber es war halt nie, dass es so diese riesige Leidenschaft war, sondern es musste halt gemacht werden und tatsächlich ist das halt für mich eher dann an der Stelle wirklich die harte Pflicht.
Du sitzt also ganz dicht, das heißt die Zahlen, wenn wir dich nach Zwecken würden, du wüsstest genau was und wie und wo.
Ja, natürlich, also wir fahren die Auswertungen dann einfach, von daher ist das schon so, aber operativ muss ich sagen, bin ich dann auch froh, das halt nicht bei mir zu haben. Ja.
Ja. Wie digital seid ihr denn unterwegs?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also es ist halt einfach, wie so oft, es ist mal irgendwann entstanden und hat sich dann quasi so eingeschlichen. Also es gibt halt einfach viele Excel-Tabellen. Das ist jetzt nicht zentral abgelegt bei uns das Thema, sondern es ist halt viel Austausch von Excel-Sheets, die wir haben untereinander. Ja, also im Endeffekt P nenne ich auch immer Mr. Excel. Also das ist halt so, dass auch die Anordnung von Tischen im VIP-Bereich beispielsweise in Excel stattfindet. Ja, das ist wirklich so quasi der klassische Weg. Es ist zwar alles digitalisiert, aber nicht so, dass wir alle gleichzeitig Zugriff darauf haben, sondern wirklich noch stationär.
Okay, das heißt, wir haben gesagt, oder du hast gerade so schön gesagt, wir kennen uns ja auch über die Partnerschaft bei den Sparkassenstars. Aber du bist der Marketing-Fuchs, aber du musst ja schon wissen, was du investieren kannst, nicht investieren kannst. Wie funktioniert das bei euch?
Klar, also das ist einfach essentiell so, dass wir uns ein Budget machen. Also das geht dann in die Budgetplanung. Im Rahmen der Lizenzierung fängt man damit an. Das ist meistens im April. Das heißt, man macht den ersten Budgetaufschlag im April. hat dann die viele Faktoren natürlich schon beisammen. Allerdings ist das im Sport natürlich auch immer so, wenn man ja in Sachen Vermarktung unterwegs ist, weiß man halt am Ende des Tages nicht exakt, wie hoch jetzt die Einnahmen sind schon, wenn man das Budget aufstellt. Von daher muss man immer nachjustieren. Und da ist es immer dann so, gerade wenn es auch in den großen Ausgabeposten geht, Spielerverpflichtungen im Sommer, das ist ja halt eigentlich das größte Thema, was uns begleitet, so ab Mai bis August, dass wir Spielerverträge schließen und da sind wir immer sehr eng in der Abstimmung, ja, schauen, okay, aktualisieren halt unsere Hochrechnungen, die dann in Excel stattfinden. Ja, dann am Ende des Tages müssen wir da auch das Budget halt dementsprechend justieren. Also dann ist der Kostenspieleretat entweder höher, niedriger oder gleich hoch wie geplant.
Okay, das heißt, wie muss ich mir so einen Verein vorstellen? Also es kommt Geld rein, es geht Geld raus, logisch, wie immer, ne? Aber woher habt ihr eure Einnahmen? Wie funktioniert das? Also ihr müsst Spieler kaufen. Sag mal, ich habe keine Ahnung, aber so ein Dreier erkenne ich mittlerweile auch.
Ja, es ist ja schon sehr umfangreich. Also im Endeffekt ist Basketball halt komplett anders aufgestellt als halt die populärste Sportart in Deutschland, Fußball. Und da gibt's halt große Vermarktungstöpfe aus der Mediavermarktung, die halt quasi die größte Einnahmesäule für Fußballclubs in der ersten und zweiten Liga darstellen. Das gibt's im Basketball halt in der Weise nicht. Okay. In der ersten Liga gibt's halt einen Vertrag, da ist auch das Einkommen schon für die Vereine okay, also sagen wir mal auf einem Level, das okay ist, aber jetzt auch nicht die größte Säule. Also bei uns ist die größte Säule definitiv die Vermarktung. Also sprich unsere Partnerverträge, die wir haben, die Unterstützung von Unternehmen, die wir erfahren. Und das ist wirklich die größte Einkommenssäule mit Abstand. Dahinter ist dann ja das Ticketing, also Public Ticketing, was wir haben, angesiedelt. Wir bauen jetzt gerade unser Merchandising selbst auf, was wir vorher outgesourced hatten an einen Partner. Haben wir jetzt wieder zurück zu uns geholt. Machen das jetzt selbst. Das war eben mein Berührungspunkt jetzt auch in den letzten Wochen in Sachen Buchhaltung, weil ich dafür halt das komplette Warenwirtschaftssystem aufgebaut habe, auch in Excel. Gibt's aber auch zentral abgelegt, also zumindest in der Cloud jetzt. Von daher ist das wirklich das sind die Einkommenssäulen, die wir haben. Dann geht's halt darum, okay, wir wissen halt, welche Partnerverträge wir im letzten Jahr in welcher Höhe hatten, sind dann natürlich auch in allen fortlaufenden Gesprächen mit unseren Partnern und erstellen uns dann ein Budget, was wir auf der Einkommensseite haben und dadurch wissen wir auch, was wir auf der Ausgabenseite haben. Und da wir einen Leitsatz haben hier bei uns bei den Sparkassen-Stars, dass wir die Schritte, die wir tätigen, halt auch nachhaltig machen wollen, ist uns halt wichtig, dass wir da auch immer gut fahren und jetzt keine Hauruck-Aktionen machen, weil im Sport will jeder Erfolg haben. Das ist halt einfach immer so. Leider führt das dann auch oft dazu, dass man sich übernimmt als Organisation und das wollen wir möglichst ausschließen.
Das heißt, wie geht ihr so mit Risiken um, die, also sowohl wirtschaftlich als auch sportlich, ist das, kann man das eine von dem anderen abkoppeln oder ist das, wenn ihr sportlich nicht erfolgreich seid, läuft es wirtschaftlich auch nicht so?
Ja, man hat halt viele Unbekannte. Also das ist halt im Endeffekt so, ja, wir hatten jetzt in der letzten Saison eine verdammt erfolgreiche Saison, also die erfolgreichste Saison der Clubhistorie, haben uns erstmalig für die Playoffs qualifiziert. Du hast das T-Shirt gerade an, das ist sehr löblich.
Ich bin thematisch aufgestellt heute.
Genau. War für uns natürlich alle ein super Effekt und haben dadurch auch Rekordumsatzniveau gefahren von der GmbH, haben da natürlich auch den höchsten Zuschauerschnitt der Bochumer Basketballgeschichte gehabt. Das waren alles super herausragende Zahlen. Allerdings kann man das ja nicht 1:1 jetzt kopieren auf das nächste Jahr. Also wir wissen im Endeffekt jetzt nach Spieltag 1, der gestern stattgefunden hat, wo wir es leider verloren haben, das Spiel gegen Crailsheim, wissen wir nicht, wie es jetzt sportlich läuft und im Endeffekt bestimmt sportlich dann auch in einigen Teilen oder auch in wesentlichen Faktoren dann nachher den Umsatz der GmbH, weil man verkauft mehr Tickets, wenn man einfach sportlich aktiv ist, was nicht heißt, dass wir, wenn wir sportlich nicht aktiv sind, das muss man auch mal ausklammern, wir jetzt wirklich schlecht unterwegs sind in Sachen Ticketing, denn vor 2 Jahren, als wir wirklich ein sportlich sehr, sehr herausforderndes Jahr hatten, hatten wir den bis dato höchsten Zuschauerschnitt der Bochumer Basketballgeschichte. Also das war zeigt halt auch den Support der Fans und die Fanbindung einfach. Deshalb, ja, das haben wir dann im letzten Jahr halt nur noch mal getoppt durch den sportlichen Erfolg. Das ist halt wirklich schwer mal zu kalkulieren und man muss da ein bisschen eher auf die Benchmarks vertrauen, die man so in den letzten Jahren hatte. Natürlich gibt es da an ein oder anderen Stellen dann auch ein kalkulatorisches Risiko, aber man muss es halt mit Bedacht wählen. Im Endeffekt haben wir uns dann auch die Leitlinie gelegt, wir müssen ins Risiko gehen. Also ich meine, wenn man jetzt Zuschauereinnahmen auf 0 setzt, erstmal kalkulatorisch, fährt man halt auch falsch. Aber das muss mit Bedacht sein. Also es muss einfach realistisch sein. Und wenn wir dann jetzt ansetzen, okay, wir toppen jetzt sportlich nochmal das letzte Jahr, um dann quasi nochmal einen höheren Ticketing-Umsatz zu haben, dann wäre es halt einfach an unserem Leitsatz, dass wir es nachhaltig beschreiten wollen, vorbei.
Okay.
Und deshalb ist das einfach immer der Punkt, ja, wo man sich die Karten legen muss und sagen muss, okay, wie viel Risiko gehen wir da oder rechnen wir da auch hanseatisch?
Ich gehe da jetzt einfach mal davon aus, dass ihr drei sozusagen die Head-Offs seid und ihr diejenigen seid, die im engen Austausch steht, sprich Gundi, HP und du. Jetzt habt ihr ja auch einen sehr, sagt man, impulsiven Trainer, denn ich glaube, der kann sich ja schon gut durchsetzen. Jetzt kommt er, ich überspitze das jetzt mal mit einer Idee und mit einer Spieleridee, wo ihr alle drei sagt, geht gar nicht. Wie transparent seid ihr da so in den Verein zu den, sind ja schon Mitarbeiter, sind ja Angestellte von euch. Wie transparent seid ihr, wenn der sagt, ich hätte da jetzt so einen Spieler, der einfach nicht drin ist? Also
das passiert tatsächlich jetzt häufiger. Also okay. Im Endeffekt das Wunschdenken von Trainern, und du hast ja gesagt, also Felix ist jetzt in seinem 6. Jahr in Bochum, also das ist wirklich eine Konstante. Wir nennen ihn immer liebevoll Spanish Bull, weil halt der Bulle auch tatsächlich zu ihm passt, wenn er dann impulsiv ist. Merkt man ja.
Oh, der Co-Trainer auch nicht. Also der...
Das stimmt, das ist die spanische Mentalität vielleicht. Ja, es ist tatsächlich so, dass man natürlich im Sommer zusammensitzt, und das ist ja eben das große Feld, was Felix und ich dann unsere Aufgabe im Sommer ist, das Team zusammenzustellen. Und natürlich ist das Wunschdenken groß. Also okay. Ich kann mir jetzt auch wünschen, einen Spieler bei mir im Team zu haben, der sonst eigentlich immer nur in der ersten Liga unterwegs war, aber am Ende des Tages muss es dann finanziell darstellbar sein. Okay. Aber da haben wir auch einen Weg gefunden. Also im Endeffekt ist das schon manchmal mit Diskussion verbunden, wo man dann auch von der Management-Seite einfach sagen muss, hey, das geht einfach nicht. Das
seid ihr transparent und sagt dann ja. Auch ganz klar.
Genau.
Ja, okay.
Also da ist die Transparenz schon da. Okay. Klar, keine Frage. Also die Aussage, das ist über unserem Budget, die fällt ab und zu dann definitiv mal, ja.
Ja, Wahnsinn.
Im Kurzen aufs Haus.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von der TCS Office Support GmbH. Euer Partner für klare Zahlen, saubere Buchhaltung und weniger Kopfzerbrechen im Büroalltag. Wir kümmern uns um eure Buchhaltung, damit ihr euch ganz auf euer Business konzentrieren könnt. Mein Name ist Conny Stober. Ich bin Geschäftsführer von der TCS Office Support GmbH und euer Gastgeber hierbei zur Zettelwirtschaft, Tresen, Talk und Buchhaltung. Wenn ihr also mehr über uns wissen wollt oder einfach mal durch unsere Leistung stöbern möchtet, schaut vorbei auf www.stobern.de. Stöbern ist ja ausdrücklich erlaubt. Jetzt kennen wir uns ja auch schon in Bezug auf Partnerschaft. Ich kann sagen, ich kann die Frage schon ein bisschen beantworten, aber ich glaube, unsere Hörer interessiert das auch ganz doll. Wie gelingt es euch denn bei Partnern auf Augenhöhe zu arbeiten? Also das auch über mehrere Jahre hinweg. Also wie gesagt, wir sind jetzt, glaube ich, im 3. Jahr bei euch. Ich kenne die Antwort, aber vielleicht magst du sie ja mal aus deinem Blickwinkel erzählen.
Ja, erstmal ist das halt dieser Leitsatz, wir haben Partner und keine Sponsoren. Mhm. Also das ist halt wirklich etwas, was wir leben. Es gibt halt im Fußball beispielsweise, wo alles halt nochmal eine Liga größer ist, ja, verschwindet man in der Unsichtbarkeit. Das ist bei uns halt anders. Also wenn man Partner bei den Sparkassenstars ist, ist man Partner, und Partner heißt da halt auch mitgenommen zu werden. Das heißt, wenn wir irgendwelche Dinge haben, was auch immer es ist, dann sprechen wir und nehmen es halt mit und vertrauen auf unser Netzwerk, versuchen, dieses Netzwerk untereinander zu stärken. Und ich glaube, das war einfach ein sehr, sehr guter Austausch und ein sehr, sehr großes Zusammengehörigkeitsgefühl, das, was wir geschaffen haben. Also im Endeffekt ist unsere Partnerfamilie eine richtige Familie geworden. Also es kennt jeder jeden. Es ist der Bochumer Mittelstand. Jeder ist nahbar. Niemand verschwindet in der Unsichtbarkeit. Es sei denn, er will es. Und das gibt es natürlich auch. Also es gibt natürlich auch Menschen, die einfach nicht darauf ausgelegt sind, dann auch Teil des Ganzen sein zu wollen, aktiv, sondern es eher passiv machen. Aber das ist auch vollkommen okay. Also im Endeffekt kann jeder so sein, wie er will. Aber ja, jeder gehört dazu und ist ein Teil des Ganzen.
Beeinflussen denn eure Partner auch die wirtschaftlichen Entscheidungen?
Dass es direkten Einfluss darauf gibt, nein. Also es ist natürlich so, Vermarktung ist immer schwierig, muss man sagen. Also neue Partner zu finden ist halt immer schwierig. Deshalb machen wir das halt viele aus unserem Inneren heraus. Also sprich, Partner bringen Partner mit. Also das Partner, wir haben Partnerprinzip. Das ist bei uns wirklich großartig, und dadurch haben wir unsere Partnerfamilie wirklich ausgebaut. Aber so, dass jetzt ja ein Partner sich hinstellt, egal welcher Größe, und sagt, ich will jetzt nicht, dass ihr diese Entscheidung so oder so trefft, sondern ich würde das lieber anders sehen, Das hat es bislang noch nicht gegeben. Also es gibt immer mal auch Gespräche einfach mit größeren Partnern, wenn wir irgendwo an einem Scheideweg sind, wo wir Entscheidungen treffen müssen, um die halt mitzunehmen und zu fragen, okay, würdet ihr diesen Weg mitgehen an der oder der Stelle? Aber es ist nicht so, dass jetzt jemand sagt, ich möchte die Entscheidung so getroffen haben, weil ich jetzt Hauptpartner oder Premiumpartner bin. Nein.
Okay. Jetzt hast du ja gesagt, Gundi macht bei euch die Buchhaltung, aber du hast ja auch einen Einblick. Wie digital seid ihr unterwegs außer Excelisten? Wie ist das bei euch aufgestellt? Muss Gundi euch hinterherlaufen und sagen, Tobi, HP, wo sind die Belege? Oder seid ihr da so strukturiert?
Es ist teilweise ein schlechtes Thema. Ja, tatsächlich ist es bei mir halt oft so, gerade wenn es halt um die Ausgaben geht, also Firmenkreditkarte, die Belege nachzureichen, verschwinden die bei mir des Öfteren mal. Ja, das ist tatsächlich so. Ich muss gestehen, dass meine Handykamera gerade kaputt ist. Das macht mir mein Leben nämlich schwierig, weil eigentlich habe ich das immer so mitgemacht mit einer Scan-App, dass ich einfach die Belege eingescannt habe und sie dann sofort weitergeleitet habe. Dann hatte ich es weg, konnte den Beleg dann irgendwo in eine Klarsichthülle legen, falls wir den noch im Original brauchten oder nicht. Und dann hatte ich es aber erstmal weg aus dem Kopf. Das geht jetzt seit einem halben Jahr gerade nicht. Und das ist wirklich die Riesenkatastrophe, weil dann sammeln sich diese Belege irgendwo bei mir und das nächste Mal. Ja, also Gundi arbeitet halt von zu Hause aus und ich halt bei uns in unserem Trainingszentrum, wo ich mein Büro habe. Das heißt, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, muss ich immer dran denken, ihr die Belege zu geben. Und das kommt auch ab und zu dann mal mit Verzögerung vor. Und dann irgendwann ist halt der Stichtag da, dass die Belege irgendwo hin müssen. Und dann müssen wir den Austausch machen.
Gibt es auch mal Schelte, meinst du?
Ja, ich hoffe, ich werde mich da auch noch bessern. Mein Handy ist bestellt, also ich habe auch bald wieder eine Kamera und kann die wieder scannen. Also.
Wer es vorhin gerade nicht gehört hat, das Spannende bei euch ist, ihr seid gar kein Verein, sondern eine GmbH. Mhm. Und dementsprechend sind bei euch ja ganz klare gesetzliche Regelungen. Ich will es nur nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass da ja wirklich ein Unternehmen hintersteckt, ne, als GmbH. Ihr habt als Verein gestartet?
Genau, das war halt der Weg, den HP damals beschritten hat. Eine GmbH gegründet, um halt einfach die Risiken des Profisportgeschäfts, was es damals in der Regionalliga war, aus dem e.V. herauszuhalten. Weil ne, wenn die erste Mannschaft im semiprofessionellen Bereich unterwegs war, einfach in Schwierigkeiten gerät, soll der e.V., wo halt damals schon viele, viele aktive Kinder und Breitensportler gespielt haben, sollte dann nicht in Schieflage geraten. Und das war die Idee dahinter.
Ah, okay, verstehe. Das heißt, man hat das dann ausgegliedert, um den Hauptverein zu schützen.
Genau, ja. Und so ist es dann heute ja auch noch. Ne? Also wir haben die erste Herrenmannschaft, also in der zweiten Basketball-Bundesliga, outgesourced in die GmbH.
Ja.
Und der e.V. mit insgesamt 38 Mannschaften und über 600 aktiven Sportlern existiert halt noch daneben. Und das ist halt ja auch unsere Basis, aus der wir dann nachher schöpfen.
Wie muss ich mir so einen Spieltag vorstellen? Für jemanden, der noch nie in der Halle war, wo muss ich hin? Wo seid ihr? Wen finde ich da?
Heieiei.
Fragen.
Also meinst du jetzt nur den Spieltag selbst oder meinst du
das drumherum? Ja, ich glaube, es ist vielleicht mal so ganz spannend, aber ich glaube, so drumherum würde wahrscheinlich die Zeit sprengen.
Ja.
Aber wann fängt denn so ein Spieltag für euch an?
Also eigentlich am Tag davor.
Okay.
Also am Tag davor beginnt der Aufbau.
Ihr spielt ja in einer normalen Sporthalle,
genau,
die
es
auch
ist ja
für den
eine
Schulsport.
Schulsporthalle, also die Grundsporthalle Bochum, die dann an unseren Heimspielen zur Bones Hands Arena wird. Da ist Schulsport drin. Das heißt, freitags, wenn die Schule endet, beginnt für uns der Aufbau. Also wenn wir ein Samstagsspiel haben, auch ein Sonntagsspiel, beim Freitagsspiel ist das noch stressiger, weil dann muss alles taggleich passieren. Aber sonst in der Regel, wenn wir Samstag spielen, beginnt dann nach dem Schulsport ab 15:30, 16 Uhr der Aufbau. Dann wird das komplette Setup aufgestellt.
Okay.
Und dann verwandelt sich die komplette Halle aus einer Schulsporthalle halt nachher in eine Basketball. Ich will den Begriff vermeiden, aber Arena, ne? Das muss man ja dann so sagen. Es ist halt, die Grundsporthalle ist nicht dafür gebaut, für das, was wir da veranstalten. Es ist viel Improvisation gewesen und viel, ja, was wir aus dieser Halle herausgeholt haben. Aber genau, dann steht das Setup am Freitagabend und dann am Samstag kommt noch die ganze Technik rein, also die ganze Showtechnik, die wir haben, LED-Bande und so weiter. Die wird dann am Samstag noch eingebaut. Das heißt, ich bin dann meistens an einem Spieltag, wenn wir um 19 Uhr spielen, so gegen 14 Uhr in der Halle. Dann endet es auch irgendwann mit einer Nachtschicht.
Wahnsinn. Das heißt, also Improvisation ist definitiv ein Thema oder?
Ja, sehr viel. Also es ist halt tatsächlich so. Also es gibt halt eigentlich bei mir, also wenn ich immer gefragt werde, wie sieht eigentlich der Tag eines Geschäftsführers im Basketball aus? Ist die einfache Antwort, es gibt halt keinen geregelten Tag. Also es ist wirklich jeden Tag irgendwas anderes. außerhalb der Struktur. Also wenn man sich einen Tagesplan vornimmt und sich selbst mal eintaktet, kann man sich sicher sein, okay, 2 Stunden später ist er eh hinfällig, weil halt wieder irgendwelche Dinge zwischendurch aufgeploppt sind, die man nicht einfach so zur Seite legen kann, oftmals. Okay. Also von daher ist das halt wirklich ja viel Impro, muss man sagen. Aber das macht die ganze Sache auch so spannend und man verfällt nicht in eine Lethargie. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ihr seid Geschäftsführer, ihr kümmert euch um eure Finanzen, ihr kümmert euch um eure Partner. Kümmert ihr euch um eure Spieler oder wer macht das? Ja. Habt ihr dafür jemanden?
Ja, also natürlich, das ist halt so, dass auch in meinem Bereich dann nachher das Sportliche einfach drin liegt. Das heißt, es geht auch darum, mit dem Trainer Staff zusammen Spieler zu scouten im Sommer. Sagen, okay, wollen wir diesen Spieler beispielsweise nach Bochum holen? Oder bei bestehenden Spielern, die bei uns sind, verlängern wir den Vertrag oder nicht? Das ist halt auch so die Aufgabe, diese Verträge auszuverhandeln mit Agenten oder dem Spieler selbst, wenn er keinen Agenten hat, was aber tatsächlich eher die Minderheit ist. Ja, und dann natürlich auch die Spielergespräche zu führen. Also sprich, wenn ein Spieler irgendein Problem hat, habe ich jetzt noch meine Kollegin Nicaro dabei, die halt auch die Teambetreuung macht. Das heißt, entweder es geht halt um Dinge, die einfach nur geklärt werden müssen, dann geht es meistens direkt über Caro. Wenn es halt um irgendwelche vertraglichen Dinge geht, geht es halt dann über Gundi oder mich.
Musstet ihr schon mal als Verein aufgrund von finanziellen Sachen oder einfach von Finanzsachen Entscheidungen treffen, wo ihr sagt, boah, hätte ich das mal vorher gewusst? Sowohl positiv als auch negativ, dass ihr sagt, ich kenne meine Zahlen, ich bin on Punkt, ich weiß genau. Aber die Entscheidung hätte mir das mal irgendjemand gesagt, die hat mich beeinflusst oder euch beeinflusst. Ich sag mal euch, ne?
Ja, natürlich. Also das ist tatsächlich so, gerade wenn es darum geht, eine Saison läuft nicht so wie gewünscht beispielsweise oder sie läuft wie gewünscht. Und man kann auch mehr rausholen, ne, ob man den Spieler nachverpflichtet. Das ist immer so ein Thema. Wir dürfen ja bis zum 15.02. einer jeden Saison verpflichten. Also ein relativ langes Transferfenster. In der Basketballszene hat man sich so in den letzten Jahren irgendwie darauf versteift, dass Bochum ja immer noch um Weihnachten herum einen Spieler aus dem Hut zaubert, der dann irgendwie noch die Liga rettet oder noch besser macht. Das will ich jetzt nicht so unterschreiben, dass das unser Plan ist, aber tatsächlich sind wir halt einfach als Organisation, auch wenn wir das 5. Jahr jetzt in der Pro A spielen, aber wir sind halt einfach nicht in der Range, dass wir sagen können, wir sind jetzt ein gesetztes Playoff-Team vom Budget her. Also wenn man das Budget-Ranking der Liga mal sieht, sind wir nicht unter den ersten 8, sondern eher im unteren Mittelfeld oder unteren Drittel. Das ist einfach Fakt und deshalb müssen wir aus unseren gegebenen Mitteln halt das Maximum rausholen. Und wenn das dann einfach dazu führt, dass wir sagen, okay, vielleicht schauen wir dann nochmal und verpflichten dann im Winter nochmal nach, das ist halt immer so ein Thema. Es kann gut gehen, kann aber auch schlecht gehen. Also wir hatten mit TJ Crockett vor mittlerweile 3 Jahren einen Riesenerfolg, haben den Spieler der Saison dann verpflichtet oder den Topscorer der Liga verpflichtet, der dann nach 3 Jahre oder jetzt im 3. Jahr BBL spielt in der 1. Liga, herausragender Spieler ist. Hatten dann im Jahr danach halt, lagen wir bei 2 Spielern nicht auf der richtigen Entscheidungsseite. Das hat man immer mal. Also das ist eben so, am Ende muss man halt sehen, wie es wirtschaftlich läuft. Die Saison vor 2 Jahren war halt sehr herausfordernd für uns sportlich, war sehr herausfordernd für uns auch budgetär, weil wir in dem Jahr auch unser Trainingszentrum eröffnet haben und wir wussten, dass wir da halt auch mit Support von unseren Partnern, keine Frage, aber wir halt auch viel Geld einfach aus dem operativen Geschäft unterbringen mussten in die Infrastruktur.
Was bedeutet Trainingscenter? Die Spieler trainieren dort oder was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, oder also vielmehr unsere Hörer sich darunter vorstellen.
Ja. Dezember 2023 haben wir auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Bochum zusammen einfach eine Basketballinfrastruktur geschaffen für die beiden Profiteams, also sprich die erste Herrenmannschaft und die erste Damenmannschaft, die auch in der 2. Basketball-Bundesliga aktiv sind und im letzten Jahr Meister geworden sind, also sportlich halt aufgestiegen sind in die 1. Liga, aber aufgrund der infrastrukturellen Herausforderungen diesen Aufstieg nicht wahrgenommen haben. Und halt auch für unsere ambitionierten Nachwuchsteams haben wir da wirklich eine Basketball-Infrastruktur geschaffen, die so vielleicht 4 oder 5 Mal in Deutschland gibt.
Okay.
Und das ist wirklich herausragend. Also ohne den Support der Stadt wäre das auch hier in Bochum nicht möglich gewesen. Und da sind wir sehr stolz drauf. Da mussten wir halt einiges in diesem Jahr auch an wirtschaftlichen Mitteln verbinden, weil wenn man so eine Halle nachher erschafft und sie nicht komplett ausnutzt, bringt es allen nichts. Also haben wir quasi in Steine investiert, in unsere Zukunft investiert. Und das war wirklich eine Business-Entscheidung, die uns da begleitet hat. Also über einen längeren Zeitraum, wo wir dann mindestens 2 täglich einfach die Köpfe zusammengesteckt haben und uns halt die Frage gestellt haben, okay, wie viel investieren wir jetzt in das Jetzt und Hier, in den Kader? Und wie viel investieren wir halt in die Zukunft? Das war halt wirklich ein schwieriges Thema, dem wir auch in der Zeit dann einen größeren Partner verloren haben. Und das hat uns wirklich vor Herausforderungen gestellt, wo es wirklich viel Rechnerei war. Man da tatsächlich dann irgendwann auch an einem Punkt war, wo wir gesagt haben, okay, Wir müssen das einfach machen und wir müssen in die Zukunft investieren, so herausfordernd das auch sein mag, aber wir müssen auch irgendwie versuchen, das Bestmögliche aus dem Sportlichen ist und hier herauszuholen. Und das hat nicht geklappt. Da ist die Saison dann wirklich tatsächlich so gelaufen, dass wir ja sehr, sehr schlecht gestartet sind, dann die ersten Änderungen am Kader vorgenommen haben, da auch aufgrund dieser Entscheidungen, aufgrund der Gegebenheiten diese Entscheidungen getroffen haben, da auch nochmal neu zu investieren. Und es hat immer noch nicht gereicht und immer noch nicht gereicht. Also im Endeffekt hatten wir in dem Jahr das Team hatte vier verschiedene Gesichter und das war halt wirklich herausfordernd. Und da dann einfach so nachher am Ende der Saison die Gewissheit irgendwie gehabt zu haben, wir haben da jetzt alles gegeben, haben da alles rausgeholt, haben uns tausendmal den Kopf zerbrochen, hatten Bauchschmerzen bei einer Entscheidung, ob das jetzt richtig oder falsch ist, haben sie aber trotzdem getroffen und es hat am Ende ja sportlich nicht zu etwas Besserem gereicht. Das war echt so der Ernüchterungspunkt, aber... Mit der Saison danach haben wir es wieder wettgemacht.
Ich habe zwei Fragen. Mit einem Satz habe ich die Frauen mitgekriegt. Die sind Teil von euch.
Genau, also im Endeffekt, die Damen waren bis vor kurzem noch Bestandteil des e.V. Also sprich, sie waren vollkommen im e.V. verankert, haben sich jetzt eigenständig gemacht im Rahmen einer UG. Und ja, im Endeffekt teilen wir uns das Trainingszentrum. Also sprich, die Damen trainieren dort, haben dort 24/7 Access, genauso wie die Herren auch, können diese Facility nutzen und das hat natürlich für uns alle einen riesen Mehrwert. Wenn weder Damen und Herren noch Herren dort trainieren, trainieren da halt ambitionierte Teams aus dem e.V., also sprich die U16-Mannschaft, die perspektivisch unsere Jugendbasketball-Bundesliga-Mannschaft darstellen soll, bei den Herren, ansonsten auch Individualeinheiten und so weiter für ambitionierte und talentierte Spieler.
Wahnsinn, das ist, es scheint bei euch eine ganze Menge los zu sein, nicht nur ein Spieltag.
Definitiv, ja.
Du hast gerade mit einem Satz gesagt, die sind nicht aufgestiegen, weil sie es nicht konnten, wollten. Betrifft das die Männer, die Frauen? Ich weiß nicht, wer es von den Hörern gerade gehört hat, aber du hast es gerade.
Es waren die Damen, also die Herren sind wir tatsächlich ja noch ein Stück weit davon weg, dass wir sagen, wir können jetzt wirklich aufsteigen. Also das ist.
Aber ich kann mich an eine Zeit erinnern, da war es kurz vorm Abstieg.
Ja.
Und ihr konntet euch noch retten.
Ja.
Wie kommt sowas? Also für jemanden, der von Basketball keine Ahnung hat, wie kann man sich denn retten? Also Relegation gibt's ja nicht, ja,
Also Relegation ist man ja in Bochum tatsächlich in dem Jahr halt ein gebranntes Kind gewesen. Das war eben das Jahr, als der VfL sich mit Ach und Krach gerade im Elfmeterschießen gegen Düsseldorf gerettet hat. Wir haben uns gerettet, wir sind sportlich abgestiegen tatsächlich, in dem Jahr, als es eben so herausfordernd war, was ich gerade geschildert habe. Wir sind in der Liga geblieben, weil es im Basketball, auch im Basketball zu entwickeln als Sportart, relativ harte Statuten gibt. Also es gibt halt Herausforderungen für Teams, die halt dann am Spielbetrieb der Pro A teilnehmen wollen, die am Spielbetrieb der BBL, also der ersten Liga, teilnehmen wollen. Und da sind die Reizers Köln in der Pro B aufgestiegen, die einfach die Halleninfrastruktur zu dem Zeitpunkt nicht hatten.
Okay.
Und deshalb konnte ihnen nicht die Lizenz für die Pro A erteilt werden. Und dann sieht es halt die Statute der Pro A so vor, dass Ligabüro, also sprich der Geschäftsführer der Liga, diesen Platz einem Absteiger anbieten kann, um die Liga halt wieder voll zu bekommen. Und das nennt sich halt Nachrückverfahren. Das heißt, uns wurde dieser Platz angeboten und am Ende des Tages hatten wir dieses Angebot angenommen. Sprich, der e.V. hat es angenommen. Also der e.V. hat halt noch das Lizenzrecht einfach für die Sparkassen-Stars. So sind wir in der Liga geblieben.
So, Deckel machen. Zahlen, Daten, Fakten.
Aber dann muss ich mir wieder vorstellen, die Geschäftsführung und die Finanzen, ihr rechnet zwei Wege. Dann sitzt man abends und sagt, okay, das ist Weg A, das ist Weg B.
Ja, also das Jahr war wirklich wild, also das muss man sagen. Also im Endeffekt, egal was passiert, macht man immer einen Lizenzantrag für zwei Ligen. Mhm. Also man macht halt, wenn man auch in irgendwie Mittelfeld der Pro A ist zum 15.04., weil die Liga spielt ja noch, wenn man die Lizenz beantragen muss, reicht man trotzdem einen Lizenzantrag für die Pro B ein, weil wenn mal irgendwas passieren sollte, alle Eventualitäten abgedeckt. Aber da macht man halt quasi einen reduzierten Betrag oder einen reduzierten Budgetplan.
Ja.
In dem Jahr mussten wir ja wirklich so planen, dass, weil wir auch zum Lizenzantragszeitpunkt halt schon einfach nur einen Abstiegsplatz waren, war uns ja bewusst, okay, wir müssen das Szenario halt wirklich durchkalkulieren. Und wir wussten ja auch damals nicht, können wir noch sportlich in der Liga bleiben. Also es war halt wirklich eng bis zum letzten Spieltag. Das war dann wirklich eine Planung für zwei Ligen, die wir da komplett abgegeben haben. Also erstmal ein Heidenaufwand. Und dann war ja der Zeitpunkt da, die Liga war beendet. Wir waren sportlich abgestiegen und wir wussten ja für ungefähr, ich sag mal, 4-5 Wochen gar nicht, was passiert. Das heißt, wir haben wirklich in einem Niemandsland gelebt, wenn man so will. Also wir haben halt Im Endeffekt sind wir im Wildwasser geschwommen, weil es gab halt keine Richtung. Also das war wirklich eine sehr komische Zeit, weil da saßen wir alle öfter dann zusammen und haben halt gesprochen und wussten halt nicht, was sollen wir machen. Also das, im Endeffekt haben wir dann das gemacht, was wir konnten, mit unseren deutschen Spielern gesprochen und gesagt, hey, ne, also wir sind halt sportlich abgestiegen, wir müssen den Karren halt zusammen aus dem Dreck wieder ziehen. Da waren alle zu bereit, haben auch die Verträge dann verlängert, auch für die dritte Liga. Also selbst unsere gestandenen deutschen Spieler, die definitiv bei einem anderen Pro-A-Team hätten unterkommen können, haben diesen Vertrag bei uns verlängert und dann.
Erklärt ihr denn das wirtschaftlich oder menschlich?
Na, das ist ja.
Wir sind ja in der Zettelwirtschaft. Also hier geht es immer wieder um Geld.
Ja, das ist tatsächlich so, dass es menschlich die Komponente ist. Also okay. Das ist eben so, dass was ich gerade eingangs gesagt habe, dass bei uns Partner eine Familie sind, ist es bei uns mit dem Team genauso. Also eigentlich sind wir eine große Bochum-Basketball-Family. Okay. Und das ist halt sehr familiär. Viele Spieler von uns, gerade die Deutschen, sind schon seit vielen Jahren bei uns. Matt Strange als Amerikaner jetzt auch im dritten Jahr bei uns, was sehr, sehr untypisch ist in der zweiten Liga, dass halt auch einfach die Importspieler, die von außerhalb kommen, dann auch mehrere Jahre hier sind. Und von daher ist es halt schon so, dass sich alle wohlfühlen und eigentlich nicht lang gedauert, bis auch dieses Commitment dann da war, als sie abgestiegen waren. Hey, wir ziehen gerade aus dem Dreck und ja überlegen.
Aber wie bleibt ihr denn in solchen Situationen ruhig? Also ich meine, da geht es ja um pure Existenz, es geht ums Weitergehen. Ne?
Man kennt es ja, also man liest es ja öfter in der Zeitung, hier Trainer XY wurde wer entlassen oder was weiß ich, irgendwelche Räder, die gedreht wurden. Man muss einen kühlen Kopf bewahren. Eigentlich glaube ich, dass bei mir das eigentlich schon so ist, dass ich das mir über die Jahre angeeignet habe. Also ich meine, ich bin jetzt tatsächlich im Basketball-Business seit 18 Jahren, schon wirklich eine lange Zeit und habe da früh angefangen und habe auch viele Wege einfach da mal mitbekommen und viele Entscheidungen treffen müssen, was mich auch einfach weitergebracht hat. Und mittlerweile glaube ich, dass es bei mir schon so ist, dass ich eher einen Kühlkopf da habe und ich nie ein Freund von High and Fire war. Okay. Also das ist ja eben dem Sport mittlerweile wirklich ja sich so eingebürgert hat, dass wenn nichts mehr läuft oder es anfängt gerade nicht zu laufen, man irgendwelche Veränderungen durchführt, das war niemand Ansinn. Also im Endeffekt gibt es eigentlich für alles Lösungen und wenn es die nicht gibt, dann ist halt wirklich in letzter Instanz das da, dass man die Veränderung herbeiführen muss. Aber das war niemand Ansatz.
Spannend, sehr, sehr spannend. Tobi, vielen, vielen Dank. Ich glaube, unsere Hörer haben einen rundum schönen Einblick in die Basketballszene bekommen und auch über eure Finanzen, Strukturen. Wir gehen ja nie tief ins Detail, was Zahlen angeht, aber ich glaube, wir haben hier ganz viel tolle Sachen erfahren. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Und vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
Ja, danke schön. So, ihr Lieben, das war zur Zettelwirtschaft Tresentalk und Buchhaltung 2025. Ich wünsche euch auf diesem Weg frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es war für mich ein total spannendes Jahr. TCS Office Support GmbH zur Zettelwirtschaft und alles, was so noch dazu kam. Ich freue mich auf ein spannendes 2026 mit euch und die neue Folge geht online am 21. Januar 2026.
Zur Zettelwirtschaft, Tresen, Talk und Buchhaltung ist eine Westwind-Story. Host Conny Stober, Redaktion und Produktion Westwind Stories.